In der heutigen Episode geht es um radikale Marktwirtschaft und ich möchte aus dem gleichnamigen Buch von Fritz B. Simon zitieren. Fritz B. Simon beschreibt ab Seite 42 die Indikation von Außen- und Innenperspektive und dem Verhalten als Ware. Er bezieht das Ganze zunächst einmal auf den einzelnen Menschen, das heißt sein Verhalten als Ware auf einem Markt der Möglichkeiten zu verstehen. Und das ist ein spannender Gedanke, der für jeden von uns, also auch für dich und für mich, hilfreich ist. Und daher möchte ich in dieser Episode konsequent in dieser Ich-Perspektive bleiben. Das heißt, ich möchte Simons Gedanken, so wie er ihn auch beginnend formuliert, zunächst mal auf dich beziehen, auf mich beziehen, auf ein Individuum beziehen, deren Verhalten im sozialen System jeweils als Ware verstanden werden kann. Bei der ersten Bearbeitung dieser Episode habe ich im Nachhören festgestellt, dass man diese Idee auch auf soziale Systeme transportieren kann und dass die dort genauso funktioniert. Und daher möchte ich in der heutigen Episode den Gedanken mit dir für dich teilen und kommende Woche möchte ich den gleichen Gedanken mit den gleichen Zitaten mit dir für soziale Systeme teilen. Ich möchte damit zeigen, dass das Ganze auch sehr kontextabhängig völlig anders gelesen werden kann. Also ein kleines Experiment, zu dem ich dich einlade, heute die Zitate auf dich zu beziehen und nächste Woche die gleichen Zitate auf soziale Systeme zu beziehen. Aber beginnen wir heute mit der radikalen Marktwirtschaft in deinem Markt des Verhaltens. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Auf Seite 42 schreibt Simon: Das Modell der radikalen Marktwirtschaft bietet einen Ansatz, die Innen- und Außenperspektive der Beobachtung in einem einheitlichen Konzept zu integrieren. Ja, die Innenperspektive du, die Außenperspektive dein Verhalten im sozialen System in einem einheitlichen Konzept, nämlich den der radikalen Marktwirtschaft. Auf Seite 43 schreibt er: Der Markt für Verhalten ist ein Tauschmarkt. Jeder Einzelne ist dann mit einem Unternehmen oder einer Fabrik vergleichbar, ständig Waren produzierend und auf dem freien Markt anbietend. Wer handelt, der handelt. Ein schöner Spruch. Wer handelt, der handelt. Also, du bist eine Fabrik deines Verhaltens und wenn du Verhalten produzierst in deiner Fabrik, dann handelst du. Das heißt, wer handelt, der handelt. Wenn du handelst, bietest du auf dem Markt des Verhaltens deine Ware an und die anderen können dann mit dir in Tauschgeschäfte gehen oder halt auch nicht. Das heißt, deine Interventionen sind irgendwie anschlussfähig und werden in Anführungsstrichen abgenommen, abgekauft oder halt auch nicht. So ist ein bisschen dieser Gedanke zu verstehen. Du als kleine Fabrik, die handelt und damit handelst du auch auf dem Markt des Verhaltens. Weiter schreibt Simon auf Seite 44. Jeder Teilnehmer am aktuell ablaufenden Tausch von Verhalten verhält sich stets so, wie es seiner eigenen internen Bewertung der zu zahlenden und zu erhaltenden Verhaltensweisen seiner Sicht von Angebot und Nachfrage entspricht. Jeder Mensch verhält sich in diesem Sinne immer und überall ökonomisch rational. Jeder Mensch verhält sich in diesem Sinne immer und überall ökonomisch rational. Ja, dahinter steckt schon ein bisschen der Gedanke eines Homo economicus. Heute in der Episode geht es da extrem darum, das heißt, das Ganze zu ökonomisieren, auch wenn es hier gar nicht um Geld geht. Das heißt, mit deinem Verhalten bietest du ein Tauschobjekt an und du beobachtest auf dem Markt der Verhalten, ob dein Verhalten irgendwo aufgekauft, angenommen, anschlussfähig zu weiteren Interaktionen führt. Das ist damit gemeint, so jedenfalls verstehe ich es. Es ist übrigens auch sehr gut anschlussfähig mit einem Spruch, den mir mal ein systemischer Coach gesagt hat und den ich sehr, sehr wichtig empfinde und den ich immer wieder gerade dann verwende, wenn ich Unverständnis entwickle für das Verhalten anderer. Das heißt, wenn ich etwas beobachte als Beobachter, und dieses Verhalten mir unsinnig erscheint, blödsinnig erscheint, der größte Quatsch ist, den man sich nur vorstellen kann, gerade dann fällt mir dieser Spruch meines Coaches ein, der sagte, jeder ist sein eigener Direktor. Jeder ist sein eigener Direktor. Oder, wie Simon schreibt, jeder Mensch verhält sich in diesem Sinne immer und überall ökonomisch rational. Soll heißen, wenn ich das als Beobachter für blödsinnig, unsinnig, Bullshit empfinde, dann macht es die Person, die dieses Verhalten gerade auf den Markt der Verhalten anbietet, nicht. Diese Person hält ihr Verhalten für rational und richtig. Diese Person verhält sich wie ihr eigener Direktor und macht gute Dinge in der eigenen Fabrik des Verhaltens. Es gibt also einen großen Unterschied zwischen dem, was man selbst produziert und zwischen dem, was Beobachter beobachten können. Du kannst also Waren produzieren in Form von Verhalten, die andere genauso produzieren würden, wie du es produzierst. Die sagen dann halt, was der macht, ist toll. Du kannst aber auch Waren produzieren in Form von Verhalten, von dem andere sagen, was für ein Blödsinn. Aber dann sind die anderen Beobachter deines Verhaltens und dürfen demütig den Spruch meines Coaches zur Kenntnis nehmen, jeder, auch du, verhältst dich wie dein eigener Direktor oder, wie Simon sagt, jeder Mensch verhält sich in diesem Sinne immer und überall ökonomisch rational. Was passiert dadurch? Ich lasse anderes Verhalten zu, auch wenn es mir nicht gefällt und bewerte es nicht negativ, bevor ich nicht weiß, warum die andere Person sich so verhält. Ich biete damit Möglichkeiten im kommunikativen Raum, die Gründe, warum sich so verhalten wird, zu erkunden. Und diese Erkundungsmöglichkeit ist sehr viel zugänglicher, als wenn ich sagen würde, was für ein Müll, den du da produzierst. Die Frage beispielsweise, oh, das hätte ich aber völlig anders gesehen oder anders gemacht, aber warum machst du das so? Klingt ja schon mal ganz anders. Das heißt, dieser Spruch ist Gold wert im Miteinander mit anderen Menschen, finde ich. Weiter schreibt Simon auf Seite 45. Das heißt nicht, dass seine Entscheidungen aus Sicht eines außenstehenden, in Anführungsstrichen objektiven Beobachters auch rational und ökonomisch sinnvoll wären oder gar sein müssten. Ja, das ist das, was ich gerade sagte. Der Beobachter kann das Ganze auch für unsinnig erachten. Das heißt also nicht, dass jedes Verhalten von allen Beobachtern als sinnvoll geteilt werden muss. Völlig klar. Weiter schreibt Simon. Sie, diese Verhaltensweisen, können sogar vollkommen verrückt und unsinnig erscheinen. Und es ist daher auch nicht angemessen, derartige subjektive Bewertungen durch Umrechnung in Geldäquivalente einem gemeinsamen Wertmaßstab entsprechend klammheimlich zu objektivieren. Das heißt, es gibt keinen objektiven Maßstab für richtiges Verhalten, sondern jeder hat seinen Maßstab, ist sein Direktor für sein jeweiliges Verhalten. So Simon. Weiter schreibt er. Aus der Innenperspektive dessen jedoch, der ständig neue Entscheidungen über sein Verhalten treffen und eine Auswahl unter den ihm verfügbaren Möglichkeiten treffen muss, sind sie immer rational. Er, der Handelnde, handelt also stets so, wie es gemäß seiner aktuellen und situationsabhängigen Einschätzung und Kenntnis der Marktlage nach ökonomisch optimal ist. Ja, also ich glaube, das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung dem oder dessen, was ich versucht habe auszuführen. Jeder Mensch verhält sich stets rational. Beobachter können das durchaus anders sehen. Und wenn du mal in der Situation des Beobachters bist, der das, was du beobachtest, gar nicht teilt, dann kannst du mit dieser Passage vielleicht was anfangen und kannst dem anderen dennoch Vernunft zubilligen, aus seiner Perspektive, mit seinem Kontext, in seiner Sozialisierung, hat sich die andere Person so verhalten, als wäre sie ihr eigener Direktor und nicht deiner. Weiter schreibt Simon. Die Bewertung solcher Entscheidungen muss aus der Innen- und Außenperspektive zwangsläufig verschieden sein. Sie ergibt sich aus den unterschiedlichen Wertmaßstäben, die jeder Beobachter perspektivabhängig zugrunde legt. Hier ist dieser Wertmaßstab oder das Objektive nochmal etwas relativiert und das erscheint mir in dem Kontext auch sehr wichtig. Den Wertmaßstab, der alles Verhalten messen würde, also wie ein Lineal oder wie ein Zollstock, diesen Wertmaßstab richtigen Verhaltens, mit dem ich messen kann, ob ein anderer sich richtig oder nicht richtig verhält, diesen Wertmaßstab gibt es nicht. Denn jeder von uns, ich, auch du, leider, konstruierst natürlich deinen eigenen Wertmaßstab und vergleichst das Verhalten der anderen mit deinem Wertmaßstab. Es ist aber kein objektiver Wertmaßstab, kein Wertmaßstab im Außen, sondern dein Wertmaßstab. Und dieser Wertmaßstab, den du hast, den hast du vielleicht auch mit vielen anderen schon abgeglichen und du stellst fest, viele andere Menschen teilen meinen Wertmaßstab und dennoch bleibt es dein Wertmaßstab oder der subjektive Wertmaßstab derer, mit denen du dich unterhalten hast. Es wird niemals ein objektiver Wertmaßstab sein und das lässt immer Möglichkeiten, dass sich andere Menschen mit ihrem subjektiven Wertmaßstab subjektiv anders verhalten, als du dich verhalten würdest. Das steckt da drin, das finde ich tatsächlich großartig. Weiter schreibt Simon auf Seite 46. Jeder Einzelne führt, mehr oder weniger bewusst, in seiner persönlichen inneren Buchhaltung, in Form seiner Erinnerungen, Konto über das gegenseitige Geben und Nehmen in der Beziehung zu seinen Interaktionspartnern. Und diese Berechnung, was wer wem noch schuldig ist, wird selbstverständlich nach den Maßstäben und Umrechnungskursen der jeweils eigenen ganz speziellen Währung vollzogen. Wem bist du etwas schuldig? Wer ist dir etwas schuldig? Was ist der andere der schuldig? Wem bist du was schuldig? Das berechnest du mit deinen Wertmaßstäben. Andere Menschen können es anders berechnen. Es könnte sein, dass du glaubst, dass du einem anderen Menschen noch etwas schuldig bist. Der andere Mensch das aber völlig anders empfindet und eine ganz andere Buchhaltung aufgemacht hat und beispielsweise seinerseits glaubt, dass er dir etwas schuldig wäre. Das heißt, ihr beide fühlt euch dem anderen gegenüber schuldig verpflichtet. Und auch hier liegt keiner von beiden falsch. Jeder liegt richtig nach seinen Wertmaßstäben und über die könnte man sich dann austauschen, wenn man das möchte. Genauso könnte es sein, dass keiner dem anderen etwas schuldig fühlt. Oder es gibt sozusagen eine Dissonanz an der Stelle. Der eine denkt, er muss dem anderen was geben. Der andere denkt, der andere muss einem etwas geben. Und dann passt es gut zusammen in dieser Dissonanz. Also alles ist möglich, alles kann, nichts muss. Hier ist nur nochmal deutlich, dass dieser Deal immer subjektiv konstruiert wird und es keine objektive Bewertung dessen, was der eine geben muss oder erwarten darf, gibt. Weiter schreibt Simon. Jede Person führt gewissermaßen in ihrem Hauptbuch pro Partner, egal ob der dies wünscht oder nicht, ein Soll- und Haben-Konto. Gibt er einem Partner etwas, tut er oder leistet er etwas für diesen, so verbucht er unter dessen Kontonummer ein Soll. Der Partner schuldet ihm nun etwas im Äquivalent zum Wert der von ihm für diesen Partner erbrachten Leistung. Naja, kann man sich ja vorstellen, dass du mit jedem Menschen, mit dem du zu tun hast, ein solches Konto führst und immer weißt, ob du dem anderen noch etwas schuldig bist oder nicht, ob du ein schlechtes Gewissen hast oder ein gutes Gewissen hast oder ob du gar glaubst, der andere müsste nun aber mal was an dich liefern. Du wärst ihm nicht schuldig, aber er ist dir etwas schuldig. Diese Buchhaltung klingt sehr ökonomisch, aber ich finde den Gedanke zunächst einmal denkenswert und ich habe ja anfangs schon angekündigt, diese Episode klingt sehr nach Homo Ökonomicus und das Buch von Fritz B. Simon heißt ja auch Radikale Marktwirtschaft, der Untertitel übrigens Grundlagen des systemischen Managements und ja, man kann diese extreme Ökonomisierung von Verhaltensweisen gut finden oder auch nicht, aber ich finde, es ist ein schöner Gedankengang, den man mal denken kann, ob man ihn sich zu eigen machen möchte, ob man dieses Kontobuch, dieses Hauptbuch, wie es Simon nennt, wirklich führen möchte, das sei mal dahingestellt, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Weiter schreibt Simon auf Seite 47. Es ist möglich, in der Beziehung zu anderen Menschen, sowohl zu Individuen als auch zu Gruppen, Investitionen zu tätigen oder zu sparen, Zinsen zu zahlen oder zu erhalten. Ja, und es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, Freunde zu finden, dass man Freunde am besten dadurch gewinnt, dass man andere zu seinen Freunden macht, also etwas investiert in die Beziehung. Wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe und nichts investiere in diese Beziehung, da muss ich mich nicht wundern, dass diese Beziehung auch keine Zinsen abwirft, wenn man es mal wieder ökonomisch mit ökonomischem Vokabular bezeichnen möchte. Wenn ich also möchte, dass ich andere Menschen zum Freunde gewinne, dann macht es Sinn, eine Investition in Form von Zeit und Verhalten mit dieser Person zu investieren. Dann steigt jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Investment Zinsen abwirft. Aber es ist wahrscheinlich wie in der Investition mit Geld. Nicht jede Investition wird Zinsen bringen. Die eine Investition bringt mehr Zinsen, die andere weniger. Aber wenn ich nichts investiere, dann bekomme ich tatsächlich auch auf keinen Fall Zinsen. Das stimmt sicher. Weiter schreibt Simon auf Seite 48. Bewertung und Tausch von Verhaltensweisen sind eng an den Prozess der Konstruktion von Wirklichkeit gebunden. Dieser wird weitgehend von der Fokussierung der Aufmerksamkeit in der Kommunikation geleitet. Wie bei der Vermarktung anderer Produkte auch gilt das Prinzip: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ware ist nur, was wahrgenommen wird. Verhaltensweisen, die nicht unterschieden und nicht unterschiedlich bezeichnet werden, können keine kommunikative Bedeutung und Bewertung gewinnen. Waren, die nicht wahrgenommen werden, können nicht gehandelt werden. Das heißt, wenn du tief in dir drin gefrustet bist und nichts davon nach außen lässt, die Kommunikationspartner in deinem kommunikativen Umfeld nichts davon mitbekommen, du nichts in deinem Verhalten teilst, dann produziert deine Fabrik im kommunikativen System keine Waren und dann können die anderen auch nicht mitbekommen, dass du beispielsweise gefrustet, verärgert oder auch erfreut oder euphorisch bist. Wichtig ist hier die Message: Nur das, was die anderen wahrnehmen, kann auch wahrgenommen werden. Oder Ware ist nur, was wahrgenommen wird, wie Simon schreibt. Also nochmal dieser Satz: Ware ist nur, was wahrgenommen wird. Ja, Simon ist ja so ein Meister der Sprachspiele und hier kann man sich das gut merken, auch wenn die beiden Waren hier verschieden verwendet werden. Das eine mit, das andere ohne H. Weiter schreibt Simon auf Seite 50. Alles Verhalten hat irgendwelche Folgen, das heißt, alles hat seinen Preis. Das heißt, wenn ich mich entscheide zu verhalten, etwas zu zeigen von mir, dann hat es seinen Preis. Ich biete es auf den Markt meiner Möglichkeiten an und es wird mir abgekauft oder nicht. Und weiter schreibt Simon, es geht dann im Leben immer und überall um Bewertungen, in dem Fall um die Bewertung der anderen und die kann man bekanntlichermaßen auch nicht erzwingen. Das heißt auch dann, wenn ich glaube, ich müsste hier erhört werden, wenn ich glaube, dass das, was ich gerade sage, müsste bei den anderen unbedingt anschlussfähig sein, kann es passieren, dass die anderen es anders bewerten und demzufolge nicht aufnehmen, es nicht anschlussfähig ist, der Preis sozusagen klein ist oder man die Ware nicht wirklich wertschätzt. Aus diesen Gedanken heraus hat Simon Rezepte abgeleitet und diese Rezepte oder fünf dieser Rezepte möchte ich zum Abschluss dieser Episode mit dir teilen. Erstes Rezept: Unterscheiden Sie zwischen Speisekarte und Speise, zwischen Worten und Taten. Wenn Sie wissen wollen, was jemand denkt, dann hören Sie weniger auf das, was er sagt, sondern schauen Sie auf das, was er tut. Das gilt natürlich auch für Sie selbst. Klar, Menschen können viel sagen, wenn der Tag lang ist. Hier ist noch wichtiger, nicht nur auf das Gesagte zu schauen, sondern vielmehr auf das Getane. Denn wie schon Erich Kästner wusste, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Weiter schreibt Simon als Rezept: Misstrauen Sie allen Abstraktionen und Worthülsen. Sie sind stets vieldeutig. Wann immer Sie mit irgendwelchen Begriffen konfrontiert werden, beispielsweise Spitzenleistung oder Erfolg, übersetzen Sie dann diese in Verhalten. Zeichnen Sie einen Kreis auf ein Blatt Papier und schreiben Sie in den Kreis, an welchen Verhaltensweisen welcher Menschen Sie erkennen würden, ob dieser Begriff verwendet werden kann. Also auch hier wieder viel mehr auf das echte Verhalten schauen, als auf die Worthülsen, die geteilt werden. Simon fasst es zusammen mit: Erstellen Sie Kosten-Nutzen-Rechnungen für die Herstellung beider Seiten der Unterscheidung. Eine typisch systemische Formulierung. Ein weiteres Rezept, welches Simon mit uns teilt: Entscheiden Sie sich wiederum unter Abwägung von Kosten und Nutzen, worauf Sie alltäglich Ihre Aufmerksamkeit richten und was Sie beobachten wollen. Diese Wahl wird die Welt verändern. Also die Message ist, überlege dir, was du sehen willst, was du in deinen Fokus nimmst. Ein weiteres Rezept von Simon. Rechnen Sie mit der Unberechenbarkeit der Welt. Verzichten Sie auf Sicherheit und begnügen sich mit Wahrscheinlichkeit. Versuchen Sie nie, etwas ganz und gar zu durchschauen oder zu verstehen. Ein sehr wichtiger Tipp von einem wirklich weisen Mann. Ich kann das nur unterstreichen und lebe gut damit, zu wissen, dass ich die Welt nicht verstehen kann, dass ich nicht erfassen kann, wahrscheinlich auch dann nicht, wenn ich Faust wäre, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern versuchen Sie nie, etwas ganz und gar zu durchschauen oder zu verstehen, man lebt einfach ruhiger. Und das letzte Rezept, welches Simon aus diesem Kapitel ableitet: Wenn Ihre Verhaltensweisen keine Abnehmer finden, die einen angemessenen Preis zu zahlen bereit sind, dann sollten Sie entweder Ihre Produktpalette ändern oder aber Ihr Glück auf einem anderen Markt versuchen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Und so empfehle ich dir oder wünsche ich dir, bei der Anwendung der radikalen Marktwirtschaft für dein ganz persönliches Verhalten sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Dein Heiko.